Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge von The Secret Harmony, Zeit für Heilung. Leute, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor fast einer Woche zuletzt einen Podcast aufgenommen, was ja eigentlich super normal ist, dass man wöchentlich einen Podcast rausbringt, aber ich war richtig eigentlich in meinem Flow und ich habe das eigentlich voll gefeiert, dass ich so viele Folgen hintereinander gepostet habe und ich möchte das auch nicht schleifen lassen. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, nehme ich mir die Zeit und drehe erneut einen Podcast. Ganz kurz dazu, ich habe wieder keine Mikrofone dabei, also ich bin hier ganz normal mit meinem Handy am Aufnehmen, weil wir ja gerade in Deutschland sind und ich mein Equipment nicht mitgenommen habe, aber euer Feedback vom letzten Mal war eigentlich richtig positiv, dass ihr mich gut verstanden habt. Nicht irritieren lassen, ich kann die Geräusche um mich herum nicht, dimmen? Ihr wisst schon, was ich meine, weil das können die Mikrofone sehr gut und hier sind Bauarbeiten, die Kiddies rennen hier herum und ich bin in so einem Zwischenraum, das heißt, es kann sein, dass hier jemand mal rein und rausläuft. Ja, die einzige Schwierigkeit, die ich so beim Podcast aufnehmen gespürt habe, ist die Themen, weil irgendwie man hat so ein allgemeines Thema, zum Beispiel Selbstliebe. Boah, und dann weiß ich gar nicht, wo man da anfängt und wo man aufhört. Ich brauche irgendwie so spezifische, so, ihr wisst schon, richtige Themen so oder Stories. Ey, ich bin eigentlich voll die Storytellerin in meinem Leben. Alter, ich bin die Geschichtenerzählerin schlechthin unter meinen Freunden und Familie. Ich bin immer die ja immer in der Runde sitzt und eine Story nach der anderen auspackt, weil mir immer so viel in meinem Leben passiert. Und beim Podcast sitze ich da und bin immer so richtig überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, weil das ist irgendwie so auf Knopfdruck so. Und ich sitze irgendwie auch alleine in einem Raum. Das ist anders, wie wenn ihr hier alle mit mir sitzen würdet. Aber ich denke, heute ist unser Thema richtig cool. Auch da weiß ich jetzt gar nicht, was ich alles erzählen soll. Aber ich habe mitbekommen, dass ihr das eigentlich echt feiert, wenn ich längere Podcasts auch mache. Weil ich glaube, über das Thema Stewardess sein, boah, Alter, Leute, ich könnte euch Geschichten erzählen. Meine Fresse. Aber kurz vorweg, Eid Mabruk. Heute ist unser erster Bayram-Tag. Ich hoffe, heute lade ich das auch hier hoch. Und zwar, ja, Ramadan ist over, ey, 30 Tage durchgefastet. Ich hatte ein paar Tage ausgesetzt und es war wirklich intens. Ich saß aber eigentlich in ganz Ramadan, als ich noch in Deutschland war, nur an meinen Skripten und habe mich für diese Show vorbereitet, die im Juni inshallah stattfindet. Da kriegt ihr alle, die in der Warteliste sind, auch auf jeden Fall noch die nächsten Infos bis zum 14. oder 17. April, da wird dann der Ticketverkauf starten für die in der Warteliste. Ich setze aber gerne mal die Warteliste in die Beschreibung. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil ich werde hier noch ein paar Minuten rum erzählen. Nicht, dass ich vergesse, was ich hier am Anfang erwähnt habe. Ja, was gab es noch Neues kurz davor? Unser Launch bei Secret Harmony, unser erstes Podcast-Produkt, ist online gekommen. Diesmal mit meinem Mann gemeinsam etwas richtig Schönes. Wirklich so hochwertig, der Schmuck ist so schön und es passte einfach zu Ramadan und auch jetzt zu Eid. Die in der WhatsApp-Liste waren, die haben auch direkt Bescheid bekommen und konnten alle bestellen. Wir sind auch schon fast ausverkauft, also wir haben echt gut verkauft und die Teile sind einfach wunderschön. Also ihr könnt gerne im Secret Harmony Shop auch nochmal vorbeischauen, falls es euch interessiert. So. Lange Einführung. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit, habt ihr euch bestimmt schon die Haare zugemacht. Vielleicht seid ihr gerade mitten am Schminken oder am Putzen. Ich bin jetzt eure Audiobegleitung bei dem, was auch immer ihr tut. Ich an dieser Stelle noch keine Bemerkung. Ich bin jemand, der super gerne Podcasts anhört. Und wenn ich mir Wissenspodcasts anhöre, also so, wo ich keine Ahnung über Kryptos oder Aktien, habe ich mir eine Zeit lang sehr viele Podcasts reingezogen. Bin ich mal so ein Mensch, der es liebt, währenddessen Mandalas zu bemalen. Irgendwie kann ich mich damit am besten konzentrieren. Das macht man irgendwie so passiv und aktiv auch irgendwie. Und ich kann, während ich dann da rummale, wirklich alles sehr, sehr gut speichern, als wenn ich nur sitze und in die Leere starre. Vielleicht ist das für euch auch eine Motivation. Und falls ihr denkt so, ist das meins? Ey, probiert es mal bitte aus. Ich habe einfach über Amazon so ein Mandala-Buch und so Stifte mir bestellt damals. Das war das Beste überhaupt. Ich habe es mit nach Dubai sogar genommen. Ich habe mir jetzt auch so muslimische Mandalas sogar bestellt, wo man so Moscheen und so ausmalt. Das war richtig, so richtig cool. Und es macht wirklich Spaß. Und das ist so wie die Folge mit dem Me-Time, ne? Part 1 der Heilung. Das ist so meine Me-Time. Ich liebe das. Das ist so ein Investment in mich, in meine Zeit, meine Weiterbildung oder einfach mal runterkommen. Das ist pure weibliche Energie. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Und vielleicht bin ich ja deine weibliche, dein Anstoß für die weibliche Energie und deine Me-Time. Ich fand es auch cool, dass einige geschrieben haben, so, ey, Zara, dein Podcast ist meine Me-Time. Und das finde ich so cool. Yes. Wie ist es eigentlich so, meine Stimme sich anzuhören, Mensch? Wahnsinn, die höre ich ja schon seit 29 Jahren. Alright, let's go. Also Stewardess, Leute, der Job hat seine Höhen und seine Tiefen. Dieser Job ist crazy. Und als ich es ausgeführt habe, Leute, boah, krass, das war the time of my life. Und ich sage euch auch genau, warum. Und ich bereue nichts. Und ich habe wirklich gelitten teilweise. Aber ich bereue nichts, nichts, nichts. Also das war die prägendste Zeit meines Lebens. Und wenn ich hätte damals gewusst, wo ich heute stehe und was ich letztendlich dann tue und wie mein Leben verläuft und dass ich nicht mehr so hart mit Geld strugglen werde, dann hätte ich noch besser verstanden, warum das mein Schicksal war, auch Stewardess zu werden und irgendwie auch da so durchzumüssen durch diese ganzen Prüfungen und die mich komplett auf das heute hier vorbereitet haben. So, ich kuschel mich jetzt parallel hier auch kurz in meine Decke rein, weil it will be intense und ich friere hier ein bisschen. Also Leute, das Ganze war wirklich, wo soll ich genau anfangen? Hier läuft hier gerade mein Mann hier durch den Raum. Magst du mal Hallo sagen? Hi. Okay, da hört er ihn. So, der ist gerade, hat sich in den Raum versteckt und hat ganz heimlich Geschenke eingepackt und vorbereitet und ich habe ihn versehentlich dabei erwischt. Ich darf da nicht hingucken. Geh doch mal bitte raus aus dem Raum, ich möchte das alles nicht sehen. So, anyways, zurück zum Thema. Also Leute, Freunde der Nacht, passt auf. Ich, jung, wild, attraktiv, nein Spaß, auf jeden Fall war ich so mit meiner Uni-Zeit so, war ein Ende, ne, Freunde der Nacht. Ich war fertig mit der Uni, ich weiß nicht, vielleicht kann jetzt ein paar Leute relaten. In der Uni hatte ich immer so ein nächstes Ziel, ne, das war die nächste Prüfungsphase und irgendwie war das langfristige Ziel, ja, Studium beenden, Uni abschließen, ne. Und wenn man es dann geschafft hat und man seine Bachelorarbeit auch abgegeben hat und dann sein Zeugnis bekommt und ich weiß noch, wie ich in der Uni war und dann noch meine letzten Sachen da abgeholt habe, dann stehst du da und ich war richtig hart lost. Oh mein Gott, Leute, ich war so lost, weil ich war so richtig, was passiert denn jetzt eigentlich mit mir und so, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Irgendwie hatte ich immer so einen nächsten Meilenstein und jetzt war ich so richtig lost. Und ich werde nie vergessen, wie ich damals dann, da war ich schon dann durch mit der Uni, und hatte ich so eine Überbrückungsphase, da habe ich so ein paar Nebenjobs gemacht, ne, einfach schon mal ein bisschen Geld zu verdienen parallel, weil ich war broke as fuck und BAföG gab es dann auch nicht mehr für mich. Und mein Studenten, ich hatte auch noch einen Studentenkredit bei der KfW und BAföG. Und meine Schwester hat mich noch unterstützt. Ich kam von vorne und hinten nicht zurecht, muss dazu aber auch sagen, ich habe privat studiert, meine Uni war so teuer, Leute, oh mein Gott. Das waren sehr viele Kosten. Also mit Kredit und BAföG habe ich gerade mal die Unikosten gedeckt. Da war aber noch die Miete und Essen und Trinken und vielleicht Freizeit nicht mitberechnet. Ich hatte wirklich kein Geld. Und ich hatte drei Nebenjobs. Ich war in der Mittagspause, da hatten wir so eine verlängerte Mittagspause. Ich hatte immer nicht nach der Mittagspause eine Vorlesung, sondern quasi eine Vorlesung danach. Deswegen hatte ich eine lange Mittagspause. Da war ich dann immer in so einem indischen, nicht mal Restaurant, das war so wirklich an der Hauptwache in Frankfurt, so B-Ebene, wie so ein kleines Imbiss-Ding stand, habe ich noch abkassiert und bedient. Dann war ich nach der Uni, nach meiner letzten Vorlesung noch im Fitness First, ja, da habe ich am Empfang im Fitnessstudio noch gearbeitet, bis zum Feierabend. Und dann war ich danach putzen in diesen Bürogebäuden. Da bin ich immer nach 23 Uhr hin, weil das wurde immer, hatte ich immer die Schlüssel und das wurde immer nachts, sollte ich die Büroräume putzen. Ja, und dann bin ich so 2-3 Uhr morgens dann schön nach Höchst in Frankfurt, richtig gefährlich abends, nachts mit Bus und Bahn, manchmal auch dem Nachtbus, dann noch nach Höchst gedüst. Und dann musste ich morgens wieder in die nächste Vorlesung. Also ich hatte wirklich kein Leben. Ich war verdammt jung, Leute. Also das habe ich mit 18, 19, 20, 21 durchgemacht, diese Zeiten. Und wie gesagt, irgendwann habe ich es dann geschafft. Ich habe ja parallel noch meinen Uni-Abschluss da angestrebt, habe den auch super abgeschlossen. Meine Bachelorarbeit habe ich damals mit 1,3 noch abgeschlossen. War ich richtig stolz hier, Mensch, auf mich. Aber ich war schon fast depressiv, Leute. Ne? Also ich dachte auch so irgendwie so Burnout mit so 19, 20, 21 war auch, Man muss dazu aber sagen, ich hatte ja nicht nur den finanziellen Stress und wirklich kein Leben, weil ich hatte ja gar keinen Alltag mehr, ne? Und ich habe ja noch zwischen Tür und Angel gelernt. Und ich war generell schon immer so ein Streber, also das war ich schon immer. Aber ich gehörte halt nicht zu diesen Nerd-Strebern, sondern ich war mal diese coole Streberin. Weil ich war trotzdem cool immer, aber ich war so, ich habe immer sehr schnell Dinge auffassen können und verstehen können. Das war auch in der Schule immer so. Und ihr müsst euch vorstellen, dann habe ich noch manchmal zu Prüfungsphasen an der Uni noch so Tutorien gegeben und den Leuten ja Kurse noch gegeben und denen das beigebracht. Was aber das Problem war, war, ich war in der Uni, wo, dazu könnte ich einen eigenen Podcast eigentlich machen, wo wirklich nur Reiche waren. Ne? Das war so eine Privatuni und wirklich alle waren hardcore reich. Die haben immer so, nach jeder Prüfungsphase haben die Eltern denen dann so mit Privatjet nach Mallorca zu ihrem Pferdestall. Da war so eine, die hat einen Pferdestall in Mallorca, die ist dann mit ihrem Privatjet rübergeflogen, als ihre Pferde dann besucht hat. Was ich sau cool finde, ne? Aber damals, Alter, das war nicht mal meinem Kosmos erreichbar. Und generell, alle waren immer so am Party machen. Das war halt so die Uni-Zeit, ne? Und die haben dann, auch wenn man sich zum Lernen verabredet hat, dann war ich immer in deren großen Häusern, weil die noch bei den Eltern gelebt haben. Und ich war wirklich, also Hardcore-Bruchbude des Grauens in höchst wirklich Ghetto, in so einer Dreier-WG mit wirklich einem 1 Quadratmeter Toilette und 2 Quadratmeter Dusche. Also es ist wirklich kein Joke, ne? Also das war wirklich so so getrennt voneinander, eine Toilette, da ging die Tür nie zu. Ich hatte nie eine Tür an meiner Toilette, richtig unangenehm in der Dreier-WG ohne Tür. Gebt euch das mal. Die konnte man noch so anlehnen, aber die war eigentlich immer offen, man hat alles gehört. Und dann hatte ich noch so einen separaten Bar, das nennt man Frankfurter Küche, habe ich damals erfahren. Da musstest du durch die Küche laufen, da war hinter in der hintersten Ecke so ein kleiner Miniraum, da bist du rein und das war wirklich eineinhalb, das waren keine 2 Quadratmeter, ich glaube, das waren 1,5 Quadratmeter oder so. Es war wirklich nur diese Dusche, diese 1 Quadratmeter und dann so ganz dünner Gang in diese Dusche. Also wirklich heftig, kein Joke, Leute. So Gästeempfang war manchmal damals unangenehm. Komischerweise war ich aber gar nicht so die Person, die sich dann geschämt hat und irgendwie nie Leute eingeladen hat. Im Gegenteil, ich habe sogar Geburtstage richtig fett in meiner WG gefeiert, so, obwohl da gar kein Platz war und das wirklich, wirklich herabgekommen. Ich werde nie vergessen, wie dieser Boden, der war so ekelhaft scheiße, sorry, ich muss das mal so sagen. Und die Vermieterin immer gesagt hat, das ist Denkmalschutz, das ist seit 1910 dieser Boden. Und ich mir nur dachte, Alter, das ist Menschenquälerei, ne? Das ist verachtend, menschenverachtend schon, dieser Boden. Und ich durfte den nie renovieren. Aber Leute, machen wir uns nichts vor, als ob ich Geld gehabt hätte, um einen Boden zu renovieren in einer Mietwohnung. Aber ja, hatte ich halt von der Mieterin gewollt, dass sie das mir renoviert. Anyways, Leute, pass auf. Also, wir sind richtig hart abgeschweift. Ich hatte auf jeden Fall kein Leben. Dann war ich noch on top. In einem Alter, wo man mit 18 irgendwie von zu Hause rauskommt, war ich dann in einem reichen Umfeld reingerutscht und habe noch mehr realisiert, wie wenig ich habe. In der Zwischenzeit ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Dann, wir hatten so viele familiäre Probleme. Da ist so viel passiert in der Zeit. Das war wirklich eine schwere Zeit. Und ja, kein Geld, keine Unterstützung. Musste einen Kredit aufnehmen in dem Alter, wo man nichts gecheckt hat eigentlich. Und dann noch nebenbei für den Abschluss arbeiten. Ich habe wirklich unter Druck meine Uni gemacht, weil ich aber auch wusste, jetzt zahlen wir hier so viel Geld und wenn ich es nicht reiße und nicht einen Einserschnitt habe und nicht meiner Familie was zurückbieten kann, dann habe ich versagt. Ja, so dachte ich immer. Muss aber generell sagen, auch in meiner Therapie jetzt habe ich so gelernt, dass mein Glaubenssatz ganz lange im Leben war, dass ich nur geliebt werde, wenn ich auch was leiste. Und das habe ich damals auch gespürt, dass ich immer dachte, meine Familie wird enttäuscht von mir sein, wenn ich das jetzt hier nicht reiße, sozusagen. Ach, hätte ich damals noch gewusst, wie mein Leben noch verlaufen wird. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war fucking broke und ich war wirklich auch die Ärmste in der ganzen Uni, glaube ich. Also ich glaube, keiner hatte so wenig Geld wie ich. Also wirklich keiner. Und keiner macht das auch, so ein Studium so arschteuer. Das hat im Monat, also pro Semester haben wir immer 5.200 Euro. Ich glaube, so pro Monat waren es 800 Euro, wie ich mich erinnern kann. Nur Unigebühren bezahlt, ne? Aber es ist nochmal eine andere Geschichte, falls ihr mich jetzt fragt, wieso hast du es dann gemacht und so. Das hat alles irgendwie damals auch schon viel mit meinem Mindset zu tun. Was ich mich heute rückblickend frage, wie ich so ein Mindset haben konnte. Naja, anyways, also Leute, Uni war over, ich war dann so richtig auf diesem Trip so, oh mein Gott, was passiert jetzt als nächstes, ne? Hab dann nebenbei trotzdem noch gejobbt und werde nie vergessen, wie ich an der Uni eines Tages stand und dann mich so im Büro geklopft habe, da war so eine Assistenz und dann gefragt habe so, hey, was mache ich jetzt beruflich? Und ich werde nie vergessen, dass sie mir dann so 3 fette Kataloge mitgegeben hatte. Und da waren da so ganz viele Jobausrichtungen. Ja, dann habe ich mich beworben, von hier, von A nach B, überall beworben, um irgendwie, ja, einen Job zu bekommen. Und ich wurde auch abgelehnt. Ich wurde überall abgelehnt. Ich weiß noch, wie ich mich bei Sixt damals, dieser Autovermietung, beworben hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stelle hieß, irgendwie so Junior-Manager-Position oder so. Das war mit so wie einer Ausbildung auch verknüpft. Also es war ein Uni-Abschluss erforderlich, den hatte ich ja in Psychology and Management und dann, keine Ahnung. Anyways, auf jeden Fall bin ich dann, dann habe ich mich bei Unilevers damals in Hamburg, war das glaube ich, ne, beworben, wurde ich auch abgelehnt. Also ich wurde überall abgelehnt, by the way. Also ich hab keine Bewerbung, wurde ich angenommen. Obwohl ich auch einen super Schnitt hatte, ne? Und auch sprachlich, hatte mehrere Sprachen. Ich wurde einfach nicht angenommen. Ja, rückblickend, das war mein größter Segen, Leute, ne? Also stellt euch vor, ich wäre bei denen irgendwo angenommen worden und so, wie ich mich kenne, leistungsorientiert, ich wäre voll in diesem Angestelltenverhältnis aufgeblüht und hätte da mich so karrieremäßig nach oben hingearbeitet. 40 Stunden die Woche. Also heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Das ist unmöglich schon. Aber hätte mich irgendjemand von denen damals genommen, ja, hätte ich mich wahrscheinlich nie selbstständig gemacht. Ich hätte das nie geschafft und wer weiß, ich wäre auch wahrscheinlich nie Influencerin geworden, was ja auch noch dazu kam bei mir, aus diversen Gründen. Aber das ist auch eine Story für sich wert. In der Zwischenzeit ist Vicky bei mir in die WG eingezogen, ne? Ein Zimmer wurde frei, Vicky ist eingezogen. Damals, ne, wir kannten uns nicht, wir sind ja in der WG best friends geworden, bis heute noch. Inzwischen ist sie ja sogar konvertiert, ist Muslimin geworden, damals, ne, überhaupt weit entfernt vom Islam, so ganz, ganz anders getickt. Und sie ist eingezogen und sie war Stewardess. Ja, sie brauchte eine Wohnung in Frankfurt, weil sie von Frankfurt aus Stewardess war und da hat sich die Wohnung geeignet, das war auch in der Nähe des Flughafens, also war Top-Location für sie, sie kam rein und ich habe dann immer mitbekommen, wie sie halt so in Japan dann war sie in Südafrika, dann war sie in Brasilien und ne, jede Woche war sie woanders. Irgendwie, ja, dann hatte ich meinen Abschluss, den hatte ich dann Anfang des Jahres und als Stewardess habe ich angefangen im Oktober die Ausbildung. Das heißt, ich hatte 10 Monate von meinem Abschluss, bis ich letztendlich einen Job gefunden hatte. Und in diesen 10 Monaten habe ich tatsächlich dann trotzdem einen Job gefunden und war dann auch in einem Consulting-Bereich tätig. Auch alles super gut gewesen, also gar kein Problem. Aber ja, wie gesagt, ich wusste, dass ich das eigentlich nur auf Zeit mache, weil das nicht so mein Ding war. Und dann hat mich die Lufthansa angenommen. Ich wurde einfach wirklich angenommen und ich war dann super happy, weil ich dachte mir, also ich hatte ja ein viel größeres Ziel, als Stewardess zu werden und ich habe auch nicht meine Uni gemacht und am Ende, keine Ahnung, wie viel Euro habe ich da bezahlt, ich glaube 30.000 Euro habe ich für meine Uni bezahlt, mit Kredit und allem drum und dran, nicht damit ich am Ende Stewardess werde, weil das hätte ich auch direkt nach dem Abi machen können, aber ich habe irgendwie damals schon gewusst, dass ich ganz dringend raus muss aus Deutschland und mir ein Netzwerk aufbauen muss und irgendwie noch mehr erleben muss und dass mich das reifen wird und dass sich daraus irgendeine Geschäftsidee entwickeln wird. Ist kein Joke, Leute. Habe ich damals echt gewusst. Und als ich in meiner Unizeit noch in Indonesien ein Praktikum gemacht hatte, da habe ich schon realisiert, dass ich noch viel mehr von der Welt sehen muss. Aber auch das ist eine Story für sich. Anyways, also ich habe das sozusagen zum Mittel zum Zweck benutzt und ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern alle so Schock, weil die haben gesehen, wie ich gelitten habe während der Unizeit, mich abgearbeitet habe und so, nicht damit ich am Ende Stewardess werde und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber wenn du einen akademischen Abschluss hast, dann ist das nicht der typische Werdegang, ja, und ich war ja auch noch sehr gut in der Uni. Und wie gesagt, ich habe mich ja nicht abgearbeitet, damit ich am Ende 1.300 Euro verdiene. Und das war nicht viel, ja. So, dann wurde ich angenommen. Und bei der Lufthansa ist es dann so, dass man, auch bestimmt bei den anderen Airlines, dass du so eine 3-monatige Ausbildung machst. Und es war dann so gewesen, dass wir während der Ausbildung auch noch ein bisschen Gehalt bekommen haben. Lasst mich nicht lügen, Leute, das waren so 300 Euro vielleicht, 320 Euro, 315 Euro, sowas. Das haben wir dann im Monat verdient in diesen 3 Monaten. Und ihr müsst euch vorstellen, das schaffst du ja nur, wenn du Rücklagen hast oder ja, eigentlich nur, wenn du Rücklagen hast, weil du darfst nicht nebenbei noch jobben oder so. Ging auch gar nicht, weil du wirklich 40 Stunden die Woche bei Lufthansa warst. Du hattest gar keine Zeit, nebenbei noch was zu machen. Das heißt, du warst wirklich 3 Monate Vollzeit jeden Tag im Trainingslager und hattest nur diese 300 Euro. Und allein für die Miete hätte das ja schon nicht ausgereicht. Und in der Zeit wirklich bin ich auch meiner Familie sehr dankbar. Die haben wirklich alles gegeben, um mich zu unterstützen durch diese 3 Monate. Und ich habe auch noch ein paar Ersparnisse noch gehabt. Also wir haben es irgendwie darüber wirklich versucht zu überbrücken. Man macht dann eine 3-Monats-Ausbildung, Leute. Die ist krass, weil ihr lernt sehr, sehr viel theoretisch erstmal. Und es ist wirklich super viel. Es ist nicht schwer, aber es ist verdammt viel Input, weil du alles lernen musst. Den Service selbst, das, was du letztendlich als Stewardess dann auf dem Flieger machst, vom Service und so weiter und so fort, das ist von diesen 3 Monaten die vielleicht die letzten 2 Wochen, wo du da ein bisschen was dazu lernst. Das ist wirklich, das lernst du in ein paar Tagen, wie das Ganze funktioniert. Also so unkompliziert ist es auch da nicht, muss ich sagen, weil man ist ja in der Regel, sag ich mal, bis zu 20 Kabinenleute und dann muss das ja auch koordiniert werden. Und auch wie die Galley-Maus, das ist dann die, die quasi das Essen vorbereitet im Flieger, die hat nochmal eine ganz andere Position. Das muss man schon alles dann tatsächlich lernen, aber es ist wirklich nicht schwer. Aber diese ganze Ausbildung bezieht sich tatsächlich überhaupt nicht auf das, was man letztendlich dann sieht, was eine Stewardess da auf dem Flieger tut, sondern die gesamte Ausbildung ist komplett das Thema Sicherheit. Viele wissen ja gar nicht, dass die Stewardessen, die auf dem Flieger sind, ja eigentlich komplett ausgebildete Leute sind, um die Menschen zu retten und in der Kommunikation mit dem Cockpit zu stehen. Denn das Cockpit ist in seiner Kabine vorne, da kommt auch keiner rein und die kriegen nicht mit, was hinten mit den 300, 400 Menschen passiert. Und diese Kommunikation und die richtigen Abläufe, weil das da kannst du dich einfach rumtelefonieren und mal eben das Cockpit anrufen und dem wild irgendwelche Informationen zuschmeißen, das hat alles ein System, damit das geordnet in der Krisensituation funktioniert. Und dass eine Stewardess am Ende einen Service macht, das, Leute, ist ja nur ein Zusatz, ein Add-on, der gemacht wird, um die Zeit beim Fliegen zu überbrücken und weil einfach ja ein Service den Leuten für ihr Ticketgeld geboten wird. Aber das ist eigentlich gar nicht der Job einer Stewardess. Der Job einer Stewardess ist neben dem Service ganz klar die Sicherheit der Menschen und die Kommunikation im gesamten Flieger umsetzen zu können mit dem Cockpit, was ultra wichtig ist. Und das hat man dann in den ersten Wochen verstanden, weshalb viele in der Zeit auch abbrechen, weil es eben nicht dieses Highlife, ach, ich bin jede Woche in einem anderen Land und sehe so hübsch aus in meiner Uniform und bediene hier ein paar Stunden ein paar Menschen und dann bin ich in einem Luxushotel. Nee, eben nicht. Und das war der Grund, warum viele in den ersten Wochen immer aussteigen, weil du bist dort in einem Trainingscenter und bist tagtäglich in einer Simulation, bei der du in so einem Flieger drin bist, der natürlich nicht in Wirklichkeit abhebt. Und dort musst du dann verschiedene Szenarien durchleben. Dann kommt da wirklich ein Feuer oder die Atmungsmasken fallen runter oder Rauch kommt und du musst es immer wieder durch diese Simulation durchlaufen und dann die Leute in Anführungsstrichen retten. Dann gab es auch mal so ein Schwimmbecken, wo du dann auch nochmal genau lernen musstest, wie du eine Rutsche aufbläst, die dann zu einem Boot wird, um die Menschen auf dem Wasser zu retten, falls sie auf einem Wasser abstürzt. Da musstest du da rumschwimmen und machen. Also das war wirklich, die Ausbildung war so intensiv, dass du wirklich gelernt hast, jedes Flugzeugmodell auswendig zu können, weil jedes Modell hat ein anderes Betriebssystem auch intern. Das heißt, die Telefone, die Symbole, die Kommunikation und die ganze Technik, die läuft in jedem Flieger ein bisschen anders, vom Modell zu Modell. Und das musstest du als Stewardess ja alles drauf haben und vor jedem Flug immer gucken, in welchem Flieger bist du jetzt. Okay, das bedeutet, ich muss am Telefon die und die Knöpfe drücken, um das und das zu erreichen. Das ist das gesamte System des Fliegers, hat man dort eben gelernt. Und man hatte auch ständig Prüfungen gehabt, ne, von Theorie und Praxis. Und wir waren jeden Tag wirklich in diesem Trainingscenter und mussten immer wieder auf die Simulation. Dann saß man da drinnen, das war mal so funny, weil dann hat dieses Flugzeug so krass gewackelt und dann mussten wir aus dem Fenster gucken, dann haben wir da Feuer gesehen, dann mussten wir das sozusagen
die Menschen aus dem Flieger evakuieren, über die Rutschen, ne? Und dann musstest du auch genau lernen, wie sich eine Tür im Flieger eigentlich öffnet, weil du kannst ja nicht einfach eine Tür im Flieger öffnen. Da gibt es auch verschiedene Griffe, die dann, wo entweder sich einfach nur die Tür öffnet oder wenn du einen anderen Griff machst, öffnet sich, bläst sich direkt eine Rutsche auf. Das ist zum Beispiel, wenn du auf dem Wasser landest und diese Rutsche, die ist ja so aufgeblasen, das heißt, auf der kannst du auch schwimmen. Die kannst du dann loslösen vom Flieger und dann ist das ein Boot. Also all diese Sicherheitssachen lernt man dann eben in dieser Ausbildung. Und man braucht, also wie gesagt, es ist sehr viel Stoff. Also unsere, und ich hatte Ordner gehabt, ne, die waren voll. Oh mein Gott, als vom Arbeitsmaterial unglaublich voll. Und wie gesagt, dieses Ganze, was man letztendlich sieht, was eine Stewardess tut, dieses, dass man dann am Ende noch lernt, wie man einen Service macht, das lernst du ganz am Ende deiner Ausbildung, weil das wirklich nur noch das i-Töpfchen ist. Du musst ganz andere Sachen lernen. Und ja, dort wird einem dann erst so richtig bewusst, wie das Ganze ja so abläuft. Und ja, diese 3 Monate waren heftig gewesen. Es war wirklich intensiv. Du hast da keinen Tag gefehlt. Du hast dann richtig ja mitgewirkt und mitgemacht. Und das war schon krass. Leute, das war schon sehr intensiv. Ich war broke, wie gesagt, aber ich wollte dann unbedingt Stewardess werden. Und dazu auch noch eine Story an euch, an dieser Stelle, wie meine Stewardess-Zeit so ablief. Ich bin, also ich habe es dann geschafft, die 3 Monate. Ich habe dann erfolgreich bestanden. Und dann, genau, in der Probezeit habt ihr auch 2 Probeflüge. Ich habe damals Saudi-Arabien und Philadelphia in Amerika bekommen als Probeflug. Dann durftest du auf den Flieger mit und hattest sozusagen so eine Begleitung, die dich dann komplett nicht nur beobachtet, sondern auch geholfen hat, sodass du dann im echten Flieger das dann alles auch umsetzt, was du gelernt hast. Und ja, wie gesagt, mein erster Flug war Saudi-Arabien. Das war voll krass, weil einige haben so Malediven und sowas bekommen. War voll krass gewesen. Ja, ich hatte halt Saudi-Arabien, war aber auch cool. Und dann mein 2. Flieger war in Philadelphia. Das war richtig cool, weil Vicky, die ja schon längst Stewardess war, hat zur selben Zeit New York als Flug bekommen, also ganz normal in ihrem Dienstplan. Und New York ist ja wirklich um die Ecke von Philadelphia. Und dann sind wir zeitgleich geflogen. Und ich bin dann damals in so einen Bus eingestiegen und bin dann nach New York rüber und habe dort die Vicky getroffen. Und dann haben wir halt dort noch einen Tag verbracht in New York. Also das war schon krass. Das war alles 2017, ey, krass. Wie alt war ich denn da? 23 oder 22? Oder ich bin 23 geworden? Boah, keine Ahnung. Anyways, ja, ich bin 23 geworden in dem Jahr, genau. Auf jeden Fall, Leute, genau, ich habe dann die Flüge bestanden, habe dann mein Urkunde oder Zertifikat, was war das, ich weiß nicht mehr, irgendwas habe ich dann bekommen. Und dann konntest du deine Uniform abholen, ne? Richtig aufregend. Und dann ist es soweit, Leute, ihr seid zu Hause und dann kriegt ihr euren Dienstplan. Ey, und ich werde das nie vergessen. Ich habe dann als Dienstplan meinen allerersten Flug nach Kolumbien bekommen, nach Bogota. Ich war so richtig aufgeregt. Ich so, oh mein Gott, das erste Mal Südamerika. Und das ist halt hardcore aufregend, ne? Und mein 2. Flug war Malediven. Boah, ich bin gestorben, ne? Ich dachte mir so, das ist mein Leben, jetzt geht's ab. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich war ja die ganze Zeit broke. Ich kam aus einer Familie, die nicht viel Geld hatte. Da war ich in der Unizeit richtig broke. Da war ich nur unter den Reichen, habe noch nie eine Reise in meinem Leben gemacht. Ich habe ja nichts in meinem Leben gesehen so richtig. Und dann ja, habe ich diese Ausbildung gemacht und auf einmal durfte ich nach Südamerika fliegen und dann auf die Malediven fliegen. Und das war ja wirklich für mich, also Endlevel. Ich konnte das gar nicht, ich hätte das gar nicht glauben können, dass ich das jetzt so erlebe. Ja, und dann war es so gewesen, dass wir dann nach Kolumbien geflogen sind. So, der Hinflug war super, die Crew war cool. Es hat Spaß gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, als Stewardess ist es so, du kriegst immer so zum Ende des Monats deinen Dienstplan für den nächsten Monat. Hat seine Vor- und Nachteile. Nachteile ganz klar, du weißt nicht, was dich nächsten Monat erwartet. Und du kannst halt nicht, du weißt nicht, wo du hinfliegst, an welchen Tag. Und dementsprechend kannst du nicht den nächsten Monat planen. Also immer, wenn zum Beispiel so Familienfeiern oder Geburtstage waren oder irgendwie, keine Ahnung, meine beste Freundin feiert Geburtstag. Ich konnte ja ihr bis zum 27. immer nicht sagen, ob ich dabei bin oder ob ich mitkommen kann, weil ich halt nicht wusste, wie mein Dienstplan aussieht, ne? Was du allerdings tatsächlich durftest, ist, du konntest dir schon was requesten, also anfragen. Du konntest dir immer deinen Dienstplan einreichen, wie du ihn dir wünschst.
wurde, ob der jetzt angenommen wurde oder umgesetzt wurde, ist dann ja nicht immer der Fall gewesen. Und auch einen ganzen Dienstplan wurde auch nicht so genommen und genehmigt, wie du ihn eingereicht hast. Aber manchmal wurde zum Beispiel ein Wunschort genehmigt. Dann, keine Ahnung, wenn ich mir zum Beispiel Shanghai, China vom 17. bis, keine Ahnung, wie vielten mir angefragt habe, dann kann es schon sein, dass sie mir den Flug genehmigt haben. Aber dann hat der Rest des Monats wusste ich dann trotzdem nicht, was mich erwartet. Also es war auf der einen Seite auch immer richtig aufregend. Ich erinnere mich, jeden Monat zum 27. haben immer alle sich eingeloggt, um zu gucken, wo sind wir nächsten Monat. Und manchmal war es halt so richtig cool, weil du gesehen hast, boah, ich fliege dahin und dahin. Und manchmal war es halt so todlangweilig, so eine Deutschland-Tour, so München, Hamburg, Hamburg, Berlin, Frankfurt, so, also wirklich so nichts Besonderes. Genau, und es gab halt, wie gesagt, Langstreckenflüge und Kurzstreckenflüge. Das heißt, die Langstreckenflüge waren wirklich, da bist du an eine Destination geflogen, angenommen jetzt in New York. Und dann hattest du vor Ort einen Aufenthalt, dann habt ihr auch immer ein richtig tolles Hotel, habt auch eigene Zimmer. Und dann kommt es halt drauf an, wie viele Tage du dort bleibst. Je nach Zielort gab es andere Aufenthalte. Ich war zum Beispiel auch mal in Japan, hatte 4 Tage vor Ort Aufenthalt. Und du kriegst dann auch Spesen, also so, dass du dich dort auch verpflegen kannst, ne, mit Essen und Trinken. Und ich habe die Spesen auch meistens so als Taschengeld genutzt, habe immer beim Essen gespart und hab dann immer Sachen unternommen. Oder in Brasilien habe ich dann so eine Sightseeing-Tour gemacht. Also ich habe immer das Geld genutzt, um das Land zu erkunden. Das habe ich wirklich immer gemacht. Ich habe auch immer Leute kennengelernt. Und ich habe wirklich bis heute Freunde aus aller Welt. Also ich habe wirklich so viele Freundschaften weltweit gegründet, gegründet. Ich habe eine Firma gegründet. So klingt das gerade. Nee, also ich habe wirklich so Freundschaften überall geknüpft. Und das sind unvergessliche Zeiten, Leute. Also wirklich, es ist heftig. Und man hat dann, man ist so jung. Und man fliegt, also man hatte nicht viel Gehalt. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, mit 1,3 oder 1,4 netto gestartet. Klar hattest du dann nochmal die Spesen, ne? Also wie gesagt, pro Reise hattest du dann 126 Euro oder manchmal oder 196 Euro bekommen als Spesen, ne? Und sagen wir mal, ich hatte einen LA-Flug und hatte dort zum Beispiel 3 Tage Aufenthalt mit An- und Abreise. Und dann hatte man 196 Euro, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber 200 Euro hat der ja vollkommen gereicht. So viel habe ich ja auch in Deutschland nicht ausgegeben in 2, 3 Tagen. Und konnte damit gut essen. Und trotzdem hatte ich noch Taschengeld, um mir auch was zu kaufen oder was zu unternehmen. Und so habe ich gelebt. Also mit dem 1,3 oder 1,4 habe ich dann wirklich meine Fixkosten, Miete und alles drumherum bezahlt und habe mit dem Rest gespart. Ich war damals schon immer am Sparen, wirklich, das muss man mir lassen. Ich konnte sehr, sehr gut schon immer mit Geld umgehen, auch mit wenig Geld. Das liegt mir bis heute noch. Und die Spesen habe ich dann genutzt für halt das Leben zu leben, ne? Und wenn man dann so 22, 23 Jahre alt ist, man ist noch nicht verheiratet, man hat keine Kinder, man hat nicht diese Verpflichtungen und man ist jeden Monat immer wieder mit 20 anderen Menschen in einem anderen Land. Und dazu muss man der Typ Mensch sein. Und ich sag euch ehrlich, ich war das absolut. Ich brauchte keine Routine. Ich brauchte nicht immer dieselben Leute im Büro sitzen haben. Ich habe das geliebt, in jeder Tour, also jede Reise, die ich hatte in meinem Dienstplan, in den Briefingraum reinzukommen. Das ist das, wo man sich trifft, bevor man den Flug antritt, damit man sich kennenlernt und die Plätze, also die jeweilige Position im Flieger aufteilt, weil, ne, da wird besprochen, wenn da alle Stewardessen sich getroffen haben, wer arbeitet heute in der Business Class, wer arbeitet in der Economy Class, wer ist in der First Class, wer macht diese Position und die Position, und dazu trifft man sich eben so 1,5 Stunden vor dem Flug im Briefingraum. Und das war immer so aufregend, weil dann hast du auch das Cockpit kennengelernt, dann wusstest du, wer ist der heutige Kapitän, wer ist auf dieser Reise dein Kapitän, dann hast du dann geguckt, wer hat, ne, die und die Position. Es war immer sehr aufregend. Und das fand ich mal cool, weil ich habe immer neue Leute kennengelernt. Und das ist auch tatsächlich so als Stewardess, weil das ja jeder macht den Job, also dort als Stewardess, sind ja auch alle dort gewohnt, dass man immer wieder auf einer Reise mit neuen Leuten ist. Deswegen fällt es dann einem auch super einfach in der Gruppe, ne, dann so zu sagen, hey Leute, wir landen ja in, keine Ahnung, 3 Stunden und dann sind wir endlich in Rio de Janeiro. Habt ihr heute, seid ihr müde, wollt ihr direkt ins Hotelzimmer oder habt ihr noch Lust, was zu unternehmen? Ich würde nämlich vorschlagen, dass wir uns am Strand treffen. Und dann war das immer so, dann haben immer die sich gemeldet, die dann noch Lust hatten. Dann gab es auch ein paar, die fliegen schon seit 20 Jahren, die waren jetzt nicht mehr so motiviert, vielleicht da was Großartiges zu unternehmen. Die, für die ist das schon Routine gewesen, nach Rio de Janeiro zu fliegen. Und die haben dann gesagt, nee, ich will ins Hotel, heute will ich einfach nur entspannen oder, keine Ahnung, Netflix gucken oder so. Also es gab jede Art, also alles gab's, von wirklich von Leuten, die jede Reise motiviert waren, was zu unternehmen, bis hin zu Leuten, die nebenbei studiert haben und immer die Aufenthalte in den Ländern genutzt haben, um im Hotelzimmer zu üben und zu lernen für ihre Prüfungen. Es gab alles. Und wie gesagt, ne, es gab ja nicht nur Vollzeitstellen. Einige haben Teilzeit geflogen, einige haben nur in den Ferien geflogen. Also das gab wirklich alles. Und diese Möglichkeiten waren wirklich mega. Und für mich war es krass. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich war jeden Monat in anderen Ländern. Ich habe Sachen erlebt und gemacht. Und rückblickend sage ich wirklich, time of my life. Weil ich war jung, unabhängig und habe die Welt bereist und war in den schönsten Hotels, weil das hat ja die Lufthansa bezahlt, nicht wir. Und habe diese Erfahrung einfach, die kann mir keiner nehmen. Die kann mir keiner nehmen. Und selbst heute, wenn ich irgendwann Kinder kriege und dann sieht das Leben eh nochmal ein bisschen anders aus. Auch sicherlich todesschön und ganz anders, aber ich kann immer sagen, ich hatte meine Jugend, ich hatte meine Zeit, die war aufregend, ich habe Sachen erlebt, die haben andere in meinem Alter nicht erleben können, weil sie direkt ja beruflich gestartet haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben und dann gearbeitet haben. Und ich kann immer sagen, nee, ich hatte so meine 4 Jahre voller Reisen und voller Erlebnisse und ich hatte auch Downs, also auch, es gab auch Crews, mit denen bist du geflogen, die waren einfach scheiße. Da hattest du wirklich die Arschkarte gezogen von so, auch teilweise so älteren Mitarbeitern, die schon seit 20 Jahren fliegen, die dich dann, die Jüngeren, immer so wie Dreck behandelt haben, weil sie, ja, von denen gar keinen Bock mehr hatten zu arbeiten und die Jüngeren immer machen lassen haben, ne, weil die sich das erlaubt haben und weil die eh nicht mehr gekündigt werden konnten. Und da gab es schon krasse so Fälle oder auch so, ich habe auch so sehr viel Neid gespürt. Ich zum Beispiel bin ja mittendrin als Stewardess auch bekannt geworden. Dann war meine Influencer-Karriere war ja noch während meiner Stewardess-Zeit. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals dann irgendwann, also auch durch meine anderen Sachen, die ich parallel gemacht habe, schon meine ersten Gelder verdient und habe trotzdem aber den Job als Stewardess nicht aufgeben wollen, weil dann habe ich eben nicht mehr als Stewardess gearbeitet für das Geld, sondern wirklich nur aus Leidenschaft, weil ich einfach den Lifestyle gefeiert habe. Und ich sag euch eins, das war nicht ich, die dann den Job gekündigt hat, weil ich Geld verdient habe. Es war wirklich, weil es unerträglich war, bei der Lufthansa mit den Crewmitgliedern weiterzuarbeiten, wenn man schon Geld hatte oder ein bisschen bekannter war und irgendwie so eine andere Arbeitsanstellung hatte, weil ich, wie gesagt, nicht mehr abhängig war von diesem Job. Und das hast du mit der Crew nicht mehr ausgehalten. Irgendwie hat man es dann auch nicht mehr nötig. Und ich habe mir auch nichts mehr so sagen lassen, wenn was unfair abgelaufen ist. Und war nicht mehr dieses graue Mäuschen, was einfach still war und seine Arbeit gemacht hat. Und das hat voll oft auch zum Streit geführt, weil ich dann einfach auch meine Meinung gesagt habe. Und ja, und irgendwann musste ich aufhören, weil auch im Flieger, das war meine Zeit, da bin ich gerade so krass viral gegangen. Ich hatte ja so 3 virale Sachen, die hintereinander viral gegangen sind. Und bei diesen Deutschlandflügen, das war so krass, da wurde man sogar teilweise erkannt im Flieger und so. Das war schon wirklich kein Joke. Also so diese Deutschlandflüge, ne? Und ja, und dann, warum ich dann letztendlich aufgehört habe, war wirklich, es kam Corona. Das war 2020 und ich war ja schon seit 2019 sozusagen Influencerin und Bekannter. Und 2020 Sommer hatte ich ja sogar schon meine erste Firma und schon gut Geld gemacht. Und aufgehört habe ich Ich muss mal ganz kurz überlegen, 2022 oder 2021? Ich erinnere mich gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich 2021 oder 2022 aufgehört zu arbeiten. Also ich habe da noch ein gutes Stück, war ich noch bei der Lufthansa. Allerdings, wie gesagt, war dann Corona und wir hatten alle Kurzzeitarbeit. Oder wie nennt man das? Kurzarbeit. Oder wie hat man das genannt, Schatz? Kurzarbeit. Ja, Kurzarbeit. Auf jeden Fall, genau, ich habe das Wort einfach vergessen, Leute. Auf jeden Fall, das war einfach scheiße. Also glaubt mir, jeder bei der Lufthansa und auch allen anderen Airlines war abgefuckt. Das war einfach eine schlimme Zeit gewesen. Wir durften keine Layovers haben. Also das heißt, wir hatten keine Aufenthalte in den Ländern. Wir durften die Hotels nicht verlassen wegen Quarantäne. Das war nicht mehr dasselbe. Das war nicht mehr das Stewardess-Leben wie vor Corona, wo man gelebt hat, frei war und Länder erkundet hat.
das war ein Abarbeiten. Die Stimmung war gekippt, viele waren depressiv, viele haben ihre Jobs verloren. Das war schlimm. Und ich habe dann, ich habe ja tatsächlich nicht als Stewardess weitergearbeitet seit 2020 bis zu meiner Kündigung, sondern habe mir unbezahlten Urlaub genommen. Das heißt, ich war trotzdem, hatte ich den Job sicher und wenn ich mein unbezahlter Urlaub over war, hätte ich immer noch die Stelle sicher gehabt. Aber ich bin halt nicht mehr geflogen, weil das ging nicht mehr. Ich konnte auch nicht mehr durch die Influencer-Karriere, die damals startete, ich hatte gar nicht mehr die Kapazitäten, 4-mal im Monat wegzufliegen. Und all die Kooperationen, die ich dann damals hatte, ich konnte das nicht mehr managen. Aber ich wollte auch damals nicht kündigen, deshalb habe ich mir unbezahlten Urlaub genommen. Das heißt, ich habe kein Geld mehr bezogen von der Lufthansa, habe auch nichts mehr verdient, aber war trotzdem im Angestelltenverhältnis, bin ich mit einem Bein drin gewesen. Bis sie irgendwann diese Abfindung eben angeboten haben, die habe ich dann auch genommen und dann habe ich gekündigt, sozusagen. Ja, und genau diese Zeit war halt dann eben super, super, super aufregend, weil diese Aufenthalte, wie gesagt, das ist eine Typsache. Ich weiß noch damals, wie voll oft Leute mal zu mir kamen. Und man hat dann immer gesehen, wie ich so von einem Land ins nächste rumgereist bin. Und die dann immer so kamen mit, also ich könnte das nicht. Also ich könnte das nicht, dieses jeden Monat woanders hinfliegen. Und jeden Monat andere Leute und da. Und ich habe mir immer nur gedacht, ja, deswegen wirst du auch niemals so ein Leben haben und wirst auch immer in demselben Job drin bleiben. Und ich kann das schon und deswegen habe ich dieses Leben. Also Leute hatten immer so dieses Bedürfnis, unaufgefordert, mir immer mitzuteilen, dass sie das ja niemals könnten, so einen Job. Der wäre ja denen viel zu stressig. Und ich mir immer nur dachte, also ich lebe mein Leben, ich sehe die Welt, ich genieße hier voll meine Jugend und meine Unabhängigkeit. Ich bin ja auch so ein Schütze, ne? Sternzeichen, wir lieben das ja. Und ich könnte das nicht an einem Arbeitsplatz jeden Morgen aufzuwachen und hinzufahren und immer dieselben Gesichter sehen. So, da habe ich mir halt damals gedacht. Ist ja auch nicht schlimm. Einige lieben lieber die Routine und die Sicherheit und dieselben Menschen oder lieben auch ihren Job, das ist ja auch völlig okay. Und dann gibt es einige wie mich, die so eher Lust auf Abenteuer und Abwechslung hatte. Und das war für solche Menschen ist dieser Job bombastisch. Also wirklich richtig geil. Du bist in verschiedensten Ländern, darfst es aber auch nicht unterschätzen, weil du arbeitest trotzdem viel, du hast keinen Schlafrhythmus. Manchmal hast du einen Flug mitten in der Nacht oder dann hast du mal einen Flug früh am Morgen oder keine Ahnung, du hast ständig Zeitumstellungen, weil du im Ausland bist. Nach Asien habe ich immer Probleme gehabt. Amerika, also in den Westen zu fliegen, war für mich immer einfach, aber in den Osten, da bin ich gestorben. Da bin ich um 8 Uhr morgens ins Bett und habe keine Ahnung, oder nee, um 11 Uhr ins Bett, 17 Uhr aufgewacht. Also da war alles durcheinander mit meinem Biorhythmus. Ja, und dann gab es halt, wie gesagt, hast du halt auch so andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es heute ist mit dem Fliegen. Ich habe noch viele Ex-Flieger-Kollegen, mit denen ich früher geflogen bin, die mir erzählen, dass es heute grausam geworden ist, seit Corona sich alles geändert hat. Aber wenn ich mir die anderen Airlines vergleiche, so wie Emirates, dann hatte die Lufthansa wirklich Luxus mit den Arbeitszeiten, weil bei der Emirates, die arbeiten sich in Dubai echt ab. Die kommen von einem Flug und haben dann nur 2 Tage frei und müssen wieder in den nächsten Flieger. Und in Deutschland gibt es da halt viel, viel mehr Gesetze. Und wir hatten da deutlich mehr Tage frei, bis wir den nächsten Flug antreten mussten. Also hatten dann schon ordentlich Freizeit. Und wir durften auch nie, wenn wir einen Flug zum Beispiel in den Osten hatten, dann durfte der nächste Flug nicht direkt im Westen sein, weil das unseren Biorhythmus komplett zerstört hätte und das wäre auch nicht zumutbar gewesen. Und das haben einige Airlines gar nicht, solche Regeln, die den Mitarbeiter schützen. Und da war Deutschland schon sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, du hattest ja auch viel Freizeit, weil zwischen den Flügen hattest du ja dann frei einfach. Du hattest ja nichts zu tun. Problem ist nur, einen anderen Job kannst du auch nicht annehmen, weil du ja jeden Monat, wie gesagt, woanders bist und zu anderen Tagen. Du hast keine fixen Tage, wo du fliegst, ne? Es kann mal in dem Monat an dem Wochenende sein, dann mitten in der Woche sein, dann mal 4 Tage weg sein, dann mal 2 Tage nur weg sein. Das war, jeder Monat sah anders aus. Deswegen war das mit der Planung schwierig. Und ich frage mich auch bis heute, wie das junge Mütter geschafft haben, denn die Kinder hatten oder alleinerziehend waren, weil die jeden Monat irgendwie mit ihren Eltern oder, ne, absprechen mussten, immer zum 27. koordinieren mussten, wann sie die Kinder bei den Großeltern absetzen konnten. Also es war wirklich krass. Und ich weiß nicht heute, wenn ich verheiratet bin, so, ob das der Job jetzt noch wäre, weil ich dann immer wieder jeden Monat weg verreisen würde und mehrere Tage weg wäre. Damit würde ich mich irgendwie auch nicht mehr glücklich fühlen. Aber Leute, als Single das war einfach der Job meines Lebens, so wirklich. Ja, und das Ganze hier ein bisschen abzukürzen und zurück zu dem, was passiert ist, als ich dann, wie gesagt, meinen ersten Arbeitsplan bekommen habe. Ich hatte gerade die Ausbildung geschafft und dann habe ich diesen Bogota-Kolumbien-Flug bekommen. Und das war mein erster Flug, wo ich angestellt war bei der Lufthansa. Der Hinflug war super, alles war perfekt. Wir sind angekommen und ich habe dann direkt so die Crew so gefragt, ja und, was geht ab? Wollt ihr irgendwas unternehmen? Und dann hat der eine Purser gesagt, ja, also hier gibt es so einen Nebelregenwald, da kann man wandern gehen und da möchte ich morgen früh wandern. Wer möchte sich anschließen? Und da es auch keine anderen Vorschläge gab, habe ich direkt gesagt, ja, also ich würde mitmachen. Ich hatte aber keine Wanderschuhe dabei, nur so Sneaker, die waren aber jetzt nicht fürs Wandern gedacht. Ja, und dann waren wir zu viert. Zu viert waren wir. Ja, und haben uns dann angeschlossen, haben uns dann morgens getroffen, haben so einen Wagen gemietet und sind halt, wie gesagt, zu diesem Regenwald gefahren. Es war der 7. Januar und da war ich weiß nicht, ob das Orthodoxen sind oder ich will jetzt religiös nichts Falsches sagen, aber das sind die Christen, die Weihnachten im Januar feiern, also mit den drei heiligen Königen oder wie das heißt. Ich will da nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war das deren Feiertag gewesen. Also nicht Weihnachten, sondern 7. oder 8. Januar war Feiertag in Kolumbien, 2018 damals. Und niemand war weit und breit dort. Und dieser Regenwald war 2 Stunden von unserem Hotel entfernt. Ja, und dann standen wir da und da gab es so einen Eingang und wir dachten uns so, okay, können wir da durch? Und dann sind wir einfach da durchgelaufen. Ey Leute, wir waren in diesem Nebelregenwald. Mir wurde einfach nur gesagt, dass am Ende dieses Regenwalds, wenn man da unten irgendwo ankommt, dass da dann Pferde sind, mit denen man am Strand reiten kann. Da wollten wir ursprünglich hin. Da gäbe es noch so eine Zipline, die wollte ich dann fahren. Also das war wirklich so meine Motivation, wo ich dachte, boah, Erlebnis, ich bin in Kolumbien, mein erster Flug, ich bin in Südamerika, jetzt geht's hier los. Leute, wir waren in diesem Nebelregenwald. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ihr kennt diesen schweren Unfall von mir. Ich bin ja dann, da sind wir gewandert. Ich weiß noch, wie vor mir einfach nebelig war. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich bin irgendwie ausgerutscht und dann bin ich irgendwie, ich bin da wirklich so in den Abgrund runtergestürzt, ja. Also es war schon heftig, jetzt nicht Abgrund jetzt, ne, dass man jetzt stirbt davon, aber ich bin auf jeden Fall sehr schwer auf meine rechte Körperhälfte gestürzt, hatte 6 Knochenbrüche, offene Wunden und ich bin auch mehrmals immer wieder so, es war wirklich Horror, also das war so schlimm gewesen. Ich hatte so Schmerzen. Und das Problem ist, die Crew voller Panik, die mussten mich irgendwie da holen und dann irgendwie zurückbringen ins Krankenhaus. Aber es gab weit und breit niemanden. Diese Story ist echt eine Story für sich. Kurz abgekürzt. Ich bin irgendwie in diesen Wagen reingekommen. Da waren da irgendwelche Leute, haben die dann gefunden. Die haben mir dann geholfen. Die haben mich da mitgenommen und dann in deren Auto gesteckt. Die haben mich dann zum Krankenhaus gefahren. Das war dann 2 Stunden nochmal entfernt, bis wir ein Krankenhaus erreicht haben. Und ich war ja in diesen Schmerzen drin. Ich bin ja gestorben vor Schmerz. Und dann sind wir im Krankenhaus angekommen. Und dort wurde ich dann direkt in MRT gesteckt. Und das war Horror. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, also ich kürze die Story mal ab, wir sind ja schon fast bei 50 Minuten, meine Fresse. Auf jeden Fall, es war so krass, Leute. Mein allererster Flug, ich habe nur einen Hinflug noch gearbeitet und danach hatte ich diesen schweren Unfall und die Ärzte haben mir gesagt, dass ich 1,5 Jahre arbeitsunfähig bin, weil mein Arm war komplett zerbröselt, also mein Ellbogen war komplett zertrümmert. Wurde auch ja künstlich dann nachgestellt durch die OPs. Ich hatte auch mehrere Operationen gehabt. Und ich habe ja seitdem diese Spastik. Das heißt, ich habe so Zuckungen. Sobald ich Schmerz habe, zuckt meine rechte Körperhälfte wie bei einer Spastik halt, ne? Habt ihr jetzt auf Instagram nie gesehen, weil ich mich nicht gefilmt habe, während ich Schmerzen hatte. Aber ich habe halt weil ich bin auch mit meinem rechten Kopf aufgekommen. Und seitdem hat sich das so, ja, ist es so geblieben. Wobei ich echt voll seit Jahren schon deutliche Verbesserungen habe. Aber ja, ich habe halt diesen schiefen Arm jetzt, der so dann schief dran gewachsen ist und eben die Narben halt, ne, an meinem Körper. Aber ich finde das alles nicht schlimm. Also ich liebe meine Narben irgendwie. Die haben mich auch nie gekümmert. Ich habe die auch irgendwie nie behandelt. Keine Ahnung, irgendwie hat mich das nie gestört. Und mit der Spastik komme ich gut klar. Und das war heftig, aber noch heftiger war ja, ich war ja danach ein absoluter Pflegefall, Leute, ne? Und das war so gewesen. Ich musste ja dann von Kolumbien nach Deutschland transportiert werden. Vielleicht mache ich dazu mal einen extra Podcast. Aber Fakt ist, ich war ja arbeitsunfähig, Leute. Und ich hatte gerade bei der Lufthansa angefangen. Das war ja meine Probezeit und das war ja nur ein Flug. Und diesen Maledivenflug, der danach war, den habe ich natürlich nie mehr gesehen. Ich war auch bis heute nie auf den Malediven gewesen. Weil du das nur, also so, da gab es so ein paar Destinationen wie Malediven, die hat man bei der Lufthansa nur in der Probezeit noch bekommen. Danach hat man das nur bekommen, wenn man wirklich so eine gewisse Rang erreicht hat. Und das hatte man für so einen Maledivenflug erst nach 15, 20 Jahren, wenn man bei der Lufthansa gearbeitet hat, irgendwie erreicht, dass man dann auch auf die Malediven fliegen durfte. Das haben nur die Ältesten immer bekommen, die schon seit Jahren arbeiten. Ich weiß nicht, ob die es heute geändert haben, aber damals war es auf jeden Fall so gewesen. Das heißt, so Maledivenflug, das war nur einmalig, was du so in der Probezeit so als so Bonbon bekommen hast. Nö, als Motivation, aber danach hast du so krasse Destinationen nicht mehr bekommen, so einfach. So, und ja, dementsprechend habe ich Malediven nie bekommen. War natürlich krankgeschrieben, war ja auch im Krankenhaus mehrmals, mehrere Operationen gehabt und war ein absoluter Pflegefall, weil ich konnte meinen Arm nicht bewegen. Ich konnte ja nicht mal meinen BH zumachen, ja. Ich konnte nicht mal eine Flasche öffnen. Da ging gar nichts mehr. Und dann musste ich tatsächlich zu meiner Mutter ziehen. Stand da meine WG. Ach, das war eine Zeit für sich. Wie ich das geschafft habe und wie es, Alter, das war eine Story für sich. Da bin ich so wie eine Kämpferin aus dieser Geschichte rausgekommen. Will ich euch nur eine Sache mitteilen. Wenn du, also das Gute war, Lufthansa hat mich nicht gekündigt, weil eins stand ja fest, ich kann nicht, also Probezeit geht 6 Monate, aber mein Krankheitsfall wäre ja länger als 6 Monate verlaufen, weil, wie gesagt, die Ärzte haben mir gesagt, 1,5 Jahre arbeitsunfähig. Und ich hätte ja einfach gekündigt werden können, ne? Weil die Lufthansa hat ja nichts mehr von mir. Ich bin ja direkt auf dem Hinflug dann gestürzt und die waren da echt, das muss ich denen lassen, sehr, sehr human, sehr, 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 sehr human und haben meine Geschichte gehört, auch weil es auf dem Flug halt passiert ist. Ne? Also durch die Lufthansa war ja kein privater Unfall, sondern ist ja passiert, als ich wegen der Lufthansa und eben unterwegs war. Also klar, trotzdem selbst verschuldet, aber ne, es war auch kein Arbeitsunfall, weil es ist ja nicht auf dem Arbeitsweg passiert oder während der Arbeit. Aber dennoch, es war quasi in einem Lufthansa-Rahmen passiert. Und die waren super, super lieb und haben einfach gesagt, dass ich mich melden soll, sobald ich wieder arbeiten kann und dann schauen die weiter. Und ja, wie gesagt, irgendwann übernimmt ja die Krankenkasse. 60% deines Gehalts kriegst du ja dann, wenn du in diesem Krankengeld bist, weil ich ja, wie gesagt, diesen Unfall hatte. Und jetzt haltet euch mal fest, wisst ihr, woran sie diese 60% messen? An deinem Gehalt vom vorherigen Monat. Also mein Unfall war im Januar, dann haben die auf mein Gehalt im Dezember geguckt und von dort die 60% abgerechnet. Und erinnert ihr euch? Im Dezember, da war ich ja noch in der Ausbildung und habe 300 Euro Gehalt gehabt. Das heißt, die haben mir 60% von diesen 300 Euro habe ich für meine komplette Krankheitsphase an Geld bekommen. Das waren, weiß ich gar nicht, 200 Euro, 200 noch was, 220 Euro oder irgendwie sowas waren das. Das habe ich verdient, Leute. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das war. Ich kam schon aus einer Familie, wo ich kein Geld hatte, bin in eine harte Uni-Zeit reingerutscht, wo ich nie Geld hatte, wo ich mich mit 3 Nebenjobs abgearbeitet habe, nur um meine Fixkosten zu decken. Hab's dann endlich geschafft, einen Platz bei der Lufthansa bekommen, wo ich dann auch nochmal 3 Monate durch den Dreck musste, weil ich nur 300 Euro verdient habe. Aber auch da, ich war so, scheiß drauf, bald habe ich es geschafft. Und ich war dann schon 23 Jahre alt geworden. Also ich war schon, seitdem ich 18 bin, nur broke, also auf mich selbst gestellt und habe nie einen Cent Geld gesehen für mich. Und dann habe ich endlich diesen Vertrag bekommen und ich wusste, jetzt kriege ich endlich mein Gehalt und jetzt kann ich die Welt erkunden. Und nur ein Flug, der erste Flug, und ich hatte diesen schweren Unfall und war arbeitsunfähig und habe dann für den Rest meiner Zeit nur 200 Euro bekommen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, warum hast du nicht einfach nebenbei was anderes gemacht? Ich hatte keinen Arm. Ich konnte nirgendwo arbeiten ohne meinen Arm. Es war so schlimm, so schlimm. Und ich brauchte auch Pflege. Also ich musste ja von Physio zur Ergotherapie, Physiotherapie. Und ich musste bei meiner Mutter bleiben, weil ich mir die Wohnung auch dann nicht mehr leisten konnte und dann mein Zimmer untervermieten musste, weil ich die Miete nicht mal mehr zahlen konnte. Und dann war ich in einem Dorf an der Nordsee bei meiner Mutter. Da konntest du schon mal gar nichts anfangen. Und das war wirklich, wirklich eine heftig schwere Zeit gewesen, Leute. Und was ich da gemacht habe und wie ich da richtig viel Geld gemacht habe, also ich habe so viel Geld verdient. Und dort habe ich dann eine Entscheidung getroffen. Das war eine richtig krasse Sache. Wenn ihr die hören wollt, dann schreibt mir, da kommt Part 2. Jetzt haben wir schon 55 Minuten fast voll. Und ja,
Das war wirklich heftig. Also da hat mich Gott von einer Prüfung in die nächste reingeschickt. Aber ich sag euch eins, ich bin durch den Dreck gegangen. Ich habe richtige Ängste gehabt in meinem Leben. Meine Mutter hatte gar kein Geld und hat trotzdem mit auf mich auch noch gepflegt. Dann gab es so viele Kosten wegen diesem ganzen orthopädischen Kram, den wir da gemacht haben. Das war wirklich alles heftig gewesen und auch eine depressive Phase, weil du stehst da mit 23, hast keinen Arm und auch keinen Job und du denkst dir den Job, wo du 3 Monate dich abgearbeitet hast durch die Ausbildung und endlich, du hast ja einen Plan gehabt, der ist jetzt auch kaputt, weil du wusstest auch nicht, wird die Lufthansa mich dann trotzdem nehmen am Ende oder nicht. Und das war heftig, Leute. Also Leute, Zeit für Heilung. Da ist sehr, sehr viel Heilungsprozess hat da stattgefunden und es hat mich immer mehr zu dem Menschen gemacht, der ich dann heute bin. Auch das ist jetzt 7 Jahre her, ey. Krasse Scheiße, 7 Jahre, Mann. Ja, 6, 7 Jahre auf jeden Fall. Puh. Und da ist viel, viel, viel passiert. Viel passiert, Leute. Oh Gott, crazy. Anyways, also Lieben, das war jetzt nochmal ein Podcast. Ich werde das auch heute noch unbedingt hochladen. Und ja, ich erinnere mich, ich darf die Warteliste nicht vergessen, euch in die Beschreibung mit zu posten. Also ihr Lieben, ich wünsche euch was, ne? Und wir hören uns und schreibt mir immer gerne bitte, gebt mir mal einen Kommentar hier ab. Ich lese die mir alle durch, veröffentliche die auch immer alle und bitte gerne Tipps oder was euch noch interessiert oder vielleicht auch ein anderes Thema. Also bis dann, bye bye.